Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Alle Jahre wieder kommt das Hackerkind. Was du für Log4Shell wissen musst, erklären wir dir heute. Ja, Dirk, da habe ich ja mit einem rausgehauen.
Da hast du richtig einen rausgehauen.
Hallo, Roland. Aber es stimmt. Hallo, aber es stimmt ja auch. Eigentlich zum Jahresende, alle Leute sind im Stress. Jeder will seinen Kram noch erledigt bekommen. Und
kommt ja immer zum passendsten Zeitpunkt. Also genau. Immer dann, wenn alle Zeit haben, dann kommt sowas.
Genau.
Ja.
Und im Prinzip ist die Weihnachtszeit so die Zeit, wo auch die Kapuzenjungs Gas geben und versuchen, noch Kasse zu machen. Ja, jetzt haben wir Log4Shell. Vielleicht einmal so zur Einordnung. Log4Shell an sich ist ein kleines Programmstück von Java.
Genau.
Was kostenlos zur Verfügung gestellt wurde und
was quasi von Privatleuten auch mal entwickelt wurde. Genau. Es ist ja diese schöne Open Source Community, die viele tolle Sachen macht, aber leider passieren dann auch schon mal solche Sachen, weil man kann sich vorstellen, wenn so Anwendungsteile, die hobbymäßig entwickelt werden oder sag ich mal in der Freizeit von den Leuten entwickelt werden,
das ist wie wenn
so
du
eine
das
Verbreitung
Badezimmer
erlangen,
fließt,
ne? So eine Verbreitung erlangen und so häufig eingesetzt werden, ist das natürlich auch ein großes Risiko.
Funktioniert halt.
Es funktioniert natürlich.
Und jetzt hat ein Blogger was aufgedeckt.
Genau.
Ja, also wie jetzt genau diese Schwachstelle funktioniert, soll jetzt vielleicht erstmal nicht Thema dieser Sendung sein. Es ist jedenfalls eine Schwachstelle, die jetzt einfach aufgedeckt wurde, die jetzt auch für Cyberkriminelle Möglichkeiten schafft, und das auch ohne besonders hohen Aufwand zu betreiben. Und das macht die Sache vielleicht zu gefährlich. Dieses Ding ist weit verbreitet. Man weiß eigentlich auch gar nicht, wo es überall zum Einsatz kommt.
Ja, das ist das große Problem dabei. Diese Unwissenheit, wo das alles zum Tragen kommt. Also die Warnmeldungen vom BSI, die sind ja quasi auch stündlich dann höher gestuft worden, als das rauskam. War so ein bisschen auch wie damals mit dieser Exchange-Thematik, wo dann auch sehr, sehr schnell die Warnstufen eskaliert sind. Problematisch ist es halt jetzt nur, damals wusste man, okay, ich muss meinen Exchange-Server checken, hat die Updates eingespielt und war dann fein raus. Und jetzt haben wir halt die Situation, ja okay, wie finde ich denn überhaupt raus, wo das ganze Ding jetzt sich überall drin versteckt?
Ja,
okay. Das ist die Herausforderung, vor der jetzt ganz, ganz viele Systemadministratoren stehen. Und nicht nur Systemadministratoren, sondern auch die Softwareentwickler in den einzelnen Systemhäusern und Softwarehäusern, die halt eigene Produkte entwickeln, die jetzt auch erstmal ins Review gehen müssen und schauen müssen, haben wir das denn selber im Einsatz, das Ganze.
Die Liste der betroffenen Unternehmen ist schon ziemlich, erstens prominent, zweitens ziemlich lang.
Ja.
Das Ganze muss man jetzt natürlich für sich als Netzwerkbetreiber, also sprich, ich habe einen Server, ich habe, keine Ahnung, kleine Versicherungsagentur, eine Anwaltskanzlei, kleines produzierende Gewerbe. Ich muss jetzt ja irgendwie mit dieser Gefahrenmeldung umgehen.
Genau. Und,
was kann man denn jetzt schon als gesichert ansehen? Wer wird vermutlich, also um das mal ganz klar festzusagen, wenn wir hier was sagen, das hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, weil wir es selber so hundertprozentig natürlich auch nicht wissen.
Ja.
Und damit sind wir in prominenter Gesellschaft. Wir können hier immer nur mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Ne? Deshalb, also, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich jetzt hier als, sagen wir mal, Kleinunternehmer von dieser Sicherheitslücke betroffen bin?
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die wir jetzt quasi aus unserem Kundenstamm erfahrungsgemäß sagen können. Wir haben natürlich die Produkte, die wir primär immer zum Einsatz bringen. Da haben wir natürlich direkt geprüft, sind wir betroffen, sind wir nicht betroffen.
Backup-Software,
Virenschutz.
Genau, das ist so. Genau. Also wir haben hier Microsoft-Produkte, setzen wir hier viele ein.
Genau.
Unsere Backup-Software von Veeam.
Genau, und Sicherheitslösungen von Sophos.
Genau.
Und es gab bei Microsoft und Veeam, zumindest in den Produkten, die wir zum Einsatz bringen, es gab wohl ein, zwei Cloud-Dienste von Microsoft, die auch betroffen waren, die wir aber nicht bei uns nutzen im Kundenkreis. Von daher, was so dieses Microsoft-Thema angeht, waren wir relativ schnell, hatten wir die Erkenntnis, dass wir da kein Problem haben. Veeam als Backup-Lösung hat auch sehr, sehr früh kommuniziert, dass die das nicht im Einsatz haben und dementsprechend auch nicht betroffen sind. Ebenso kam sehr, sehr früh von Sophos eine Meldung, wo die Produkte entsprechend einsortiert wurden, Firewalls, Cloud-Produkte, Virenscanner und so weiter, die waren auch nicht betroffen. Es gab eine Ausnahme, das ist so ein Programm, wo man zum Beispiel Amazon Web Service, Cloud-Dienste, diese Sachen also scannen kann. Da gab es wohl ein Problem, das haben die aber sehr, sehr quasi unverzüglich gefixt. Und es gab ein Programm, was wir noch bei vereinzelten Kunden im Einsatz hatten, um zum Beispiel den Exchange-Server für die Mobilgeräteanbindung abzusichern. Das musste man updaten. Das war der Bereich Sophos. Wo es aber tatsächlich Herausforderungen gibt, ist...
Alles immer Stand jetzt. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass es da bei den Sachen, die Dirk gerade angesprochen hat, zu keinen Beeinträchtigungen kommt.
Genau. Wo man halt wirklich ein Augenmerk drauf haben muss, ist, und das muss jedes Unternehmen für sich quasi leisten jetzt, einmal sich einen Überblick zu verschaffen, welche Applikationen nutze ich im Unternehmen, also welche Anwendungen von welchen Anbietern habe ich im Einsatz, und muss dann natürlich selber hingehen oder halt auch gerne mit uns in Zusammenarbeit, dass wir diese Sachen dann eruieren und gucken, welche Anbieter sind das und sich die Informationen holen. Viele Anbieter geben schon auf den Webseiten Informationen dazu raus, ob die anfällig sind und wenn ja, was zu tun ist. Und bei denen, wo man die Informationen halt nicht auf Anhieb findet, bleibt halt nur die Möglichkeit, sich an den Support zu wenden und bei den entsprechenden Softwarehäusern nachzufragen: Leute, wie sieht das aus bei euch? Wie ist die Situation? Müssen wir was tun? Habt ihr ein Problem? Gibt es schon ein Update?
Lass uns mal so ein bisschen in Szenarien vielleicht überlegen. Also was könnte denn, wenn dieses Programmstück, dieses Log4Shell irgendwo zum Einsatz kommt, wäre es ja theoretisch, was wäre so ein Szenario, was eintreten könnte?
Also das Szenario, was eintreten kann, ist, ich habe zum Beispiel eine Warenwirtschaft im Einsatz, die auf Java zum Beispiel entwickelt wurde, wo das Benutzer-Frontend auf Java entwickelt wurde, und habe dann dort diese Komponente im Einsatz. Dann habe ich natürlich die Situation, dass ich potenziell ein System da habe, was kompromittierbar ist.
Kompromittierbar heißt, es ist zugänglich für jemand anders von außen, wo ich nicht möchte, dass er...
Kompromittierbar heißt, dass halt diese Sicherheitslücke da ist, diese Schwachstelle da ist und halt dieses Fehlverhalten, dass ich dort ungewollten Code einschleusen kann, der dann mein System weiter mit anderem Schadcode wieder nachlädt und weiter befällt.
Also ich verliere
diese Situation ist dann da.
Ich kann dadurch die Kontrolle
verlieren. Daraus folgend könnten dann nachgelagert noch irgendwelche Ransomware-Attacken folgen und solche Geschichten. Jetzt muss man aber auch unterscheiden, betreibe ich so ein System ausschließlich intern, heißt nur in meinem lokalen Netzwerk, oder habe ich es zum Beispiel auch freigegeben für Mobile Worker, die dann irgendeine Smartphone-App für meine Warenwirtschaft noch haben, die dann übers Internet direkt auf das System zugreifen können. Sollte das der Fall sein, dann müssen natürlich alle Alarmglocken angehen, weil dann ist ja quasi dieser Dienst, der diese Schwachstelle unter Umständen hat, direkt übers Internet ansprechbar und erreichbar. Und da muss man natürlich unmittelbar reagieren. Da sollte man also nicht lange zögern. Und man sollte sich auch nicht davor fürchten, Entscheidungen zu treffen. Okay, ich kapsel meinen Außendienst jetzt ab, bis das geklärt ist. Also man sollte dann wirklich sagen, wenn ich nicht weiß, ob ich kompromittierbar bin und ich das nicht hundertprozentig verneinen kann, dann lieber das System vom Netz nehmen, also quasi den Zugang von außen schließen und den Außendienst irgendwie anders mit Informationen versorgen oder auch mal den Mut haben, jetzt zu sagen, okay, ich habe da einen Webshop, den ich betreibe zum Beispiel, da weiß ich auch nicht, ob so, dann nehme ich den Webshop offline. Ja. Ja, dann muss ich halt harte Maßnahmen treffen, bis das gelöst ist.
Okay, ja. Ich hatte jetzt am Anfang schon angesprochen, also bei dem Setup, was wir normalerweise ausliefern, sehen wir im Moment die Wahrscheinlichkeit nicht als so hoch an. Zweifelsohne, wir wissen es nicht, ob es irgendwelche Treiber vielleicht noch betrifft von Geräten, die gar nicht von uns gekommen sind. Vielleicht ist ein Drucker ein veralteter Drucker. Letztlich, all das führt natürlich jetzt wieder zu unserer Sicherheitsarchitektur. Wie sollte ich mein Netzwerk prinzipiell ausrüsten, um es sicher zu machen?
Genau.
Das ist Firewall.
Firewall, Virenschutz, professioneller Virenschutz mit erweiterten Methoden, Next-Gen-Methoden.
E-Mail-Security.
E-Mail absichern, Backup, ganz großes Thema, ein valides, zuverlässiges Backup. Das kann man nicht oft genug sagen, dass man sowas haben muss als Unternehmen. Wenn man jetzt auf die Suche geht und Geräte identifizieren möchte, die eventuell befallen sein könnten, die man gar nicht auf dem Zettel hat vielleicht. Ne? Das geht ja teilweise sogar in Hausautomationen rein, ne? Dass ich zum Beispiel irgendwelche WLAN-Schalter oder Lampen oder sonst irgendwas habe. Sogar die könnten potenziell betroffen sein. Man weiß es halt bei vielen Geräten einfach nicht. Und die einzige Chance, valide rauszubekommen, ist halt mit entsprechenden Tools an das Netzwerk ranzugehen und nach dieser Schwachstelle aktiv suchen zu lassen. Ja. Das ist eigentlich im Moment so ziemlich das Einzige, was man valide machen kann, wenn man nicht jedes Gerät selber komplett zerlegen kann und genau weiß, was da drin ist.
Ja, da hatten wir auch letztens eine Podcast-Folge. Da war unser Partner Greenbone, unser Partnerbetreuer Jörg Götte da. Nur mal so zur Erinnerung. Dieses Tool behandelt euer Netzwerk von innen und außen so, als wäre es ein Feind und sucht aktiv nach Schwachstellen. Was mir jetzt hier halt noch wichtig ist, es ist ja vom Szenario ist es häufig derselbe Ablauf. Es wird irgendwo was, also wir hatten Emotet, wir hatten Hafnium, mhm, und wir haben jetzt Log4Shell. Es sind immer Gefahren, die sich auftun. Und in dem Moment fange ich als Kunde, müssen wir natürlich eine Warnung aussprechen oder das BSI spricht eigentlich die Warnung aus und wir verstärken es nochmal. Letztlich fangen dann die Leute an, ihre Sicherheitsarchitektur zu überdenken.
Ja.
Und wenn man jetzt vielleicht von dem Fall nicht betroffen war, denkt man so, huh, Glück gehabt oder ach, betrifft mich eh nicht. Man muss das Ganze allerdings auf lange Sicht betrachten. Also wenn du jetzt das hast, Emotet, Hafnium, Log4Shell, es wird auch wieder was Neues kommen, was wir uns jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können.
Es wird ja die Abstände von diesen Meldungen.
Ja, wenn man sich jetzt, kein Jahr her.
Wenn man sich das mal anschaut, es wird ja gefühlt, wahrscheinlich gibt es auch statistische Erhebungen drüber, die immer schlimmer werden, aber auch gefühlt hat man ja den Eindruck, dass es immer häufiger solche Lücken gibt und dann sind das nicht so kleine Dinger, sondern dann, ja, man wacht morgens auf, guckt in die Nachrichten und denkt so, ja, super, schon wieder so ein Riesenklopper, wo man genau weiß, da hängt jetzt viel Arbeit dran und fast jedes Unternehmen muss da irgendwie in irgendeiner Art und Weise tätig werden.
Genau. Und dann haben wir jetzt natürlich auch noch den Trend, dass alles etwas dezentraler ist. Wir haben Homeoffice, wir haben immer mehr Geschäftsprozesse, die von irgendwelchen Diensten übernommen werden, die dann teilweise auch ausgelagert sind, wo man sich da wieder darauf verlassen muss, dass eine entsprechende gepatcht wird. Und deshalb unsere Empfehlung, ihr müsst diesen Prozess der IT-Sicherheit müsst ihr permanent hinterfragen. Mario Winter hat es von Sophos hat in der letzten Folge auch gesagt, IT-Security ist ein Prozess. Man wird niemals dahin kommen, dass man irgendwie den Haken an die Sache dran macht, sondern man muss es permanent hinterfragen. Und das ist teuer, das wissen wir. Aber ihr müsst halt auch immer überlegen, was ist die Alternative? Wenn ihr jetzt eine Anwaltskanzlei seid und habt 10 Mitarbeiter, dann werdet ihr bestimmte Personalkosten haben im Monat, das runtergerechnet auf einen Tag Ausfall. Da kann man sich schon einiges an Sicherheitstools mit zusammenbasteln.
Ja.
Und das Blöde ist natürlich an unserem Job, hinterher sagt einem keiner immer, weil du diese tolle Firewall von HTH hast, ist dir nichts passiert. Das wird niemals passieren. Deshalb ist es genauso wie jetzt mit Corona. Es sagt dir keiner, an dem Tag hast du dich nicht infiziert, weil du dich so verhalten hast. Ja. Sondern und genauso muss man es hier auch verstehen. Deshalb nochmal unser Aufruf an euch. Sprecht uns da gerne an. Wenn ihr an andere Anbieter gebunden seid, sprecht die auch gerne an oder wir arbeiten auch gerne mit anderen zusammen. Es ist ein wichtiges Thema.
Und ja.
Genau.
Fällt mir jetzt auch nicht mehr zu ein.
Du hast schon viel zu tun. Der Dirk freut sich immer über noch mehr Arbeit.
Sowieso.
Genau. Und wenn ihr lernen wollt, wie man IT-Security richtig beruflich aufsetzt, bewerbt euch bei uns. Wir bilden wieder Azubis nächsten Sommer aus. Ja. Und damit endet unsere heutige Folge und das heutige Jahr, zumindest in dieser Kombination.
Das heutige Jahr.
Unser Podcast-Jahr endet hiermit.
Ja.
Dirk, es war fantastisch mit dir, diese Podcast-Reihe.
Ich habe jede Sekunde genossen.
Ja, ich nicht, aber. Aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr starten wir durch. Wir haben auf jeden Fall auch einige interessante Gäste schon im Vorlauf. Da würden wir uns freuen, wenn die ihre IT-Story erzählen. Und ja, vielleicht seid ihr auch mal interessiert, bei uns als Podcast-Gast zu sein. Dann meldet euch doch gerne, wenn ihr was Schönes über IT zu erzählen habt. Genau. Die letzten Worte gehören dem Experten.
Ja, was bleibt mir übrig, als zu sagen, kommt gut über Weihnachten und ins neue Jahr. Und vor allem ohne Stress in der IT heißt, haltet eure Systeme sauber.
So ist es. Tschüss.